Ist die Übertragung gut? Danke. Unter dem Gesamtthema Daniel ist mir das Unterthema zugeteilt: Die Geheimnisse des Evangeliums für die Endzeitgemeinde Jesu Christi. Da mir 3 Stunden zur Verfügung stehen, hat es sich angeboten, dass wir in 1 Stunde den Begriff Geheimnisse näher betrachten durften, in der 2. jetzt den Begriff Evangelium und morgen, so Gott will, um 10 Uhr den Begriff Endzeitgemeinde. Wir haben gesehen, Daniel, mein Richter ist Gott. Ein Gottesmensch, der seine Rechtssache dem übergeben hat, der Recht richtet. Steht unter dem Wohlgefallen Gottes. Der Sohn unseres himmlischen Vaters, Jesus Christus, wurde einer gefallenen Welt, vorerst einer gefallenen Menschheit, als Rechtsanwalt Gott gegenüber zur Verfügung gestellt. Und der Heilige Geist übt diese Funktion aus. Ganz wunderbar. Er ist unser Fürsprecher. Ich dürfte sagen, das dürfte uns genügen. Soweit wir diese Gnade Gottes ergreifen und in unserem Leben sich auswirken lassen. Was sich praktisch so auswirkt? Erstens, freut euch alle Zeit. Aber das geht nur im Herrn. Freut euch alle Zeit, wiederholt Paulus. Lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Zweitens. Drittens, der Herr ist nahe, sowohl jetzt gegenwärtig als auch was seine Wiederkunft betrifft. Und jetzt kommt die Hauptsache. Seid um gar nichts besorgt. Ja, wie ist das möglich? Indem ihr nicht nur all eure Sorgen auf ihn werfet, denn Gott, der Vater, hat alle Probleme und alle Fragenkomplexe in der ganzen Schöpfung auf ihn geworfen, auf Golgatha. Er hat alles übernommen. Insoweit wir da mitmachen und unsere Anliegen ihm kund werden lassen, auf ihn werfen, funktioniert das bei uns? Kürzlich war Bruder Ruprecht Bayer da. Dann habe ich die Frage gestellt, liebe Geschwister, wer ist soweit, dass er um gar nichts besorgt ist? Wer? Dann habe ich den Bruder Bayer angeguckt, dann hat er so gemacht. Dann sage ich, bravo, ich auch. Ja, gibt es so etwas? So etwas gibt es. Bitte?
Selbst beim Zahnarzt.
Wunderbar. Ja, das ist das Beispiel. Nicht? Die Sorgengedanken, die melden sich ja ständig. Ne? Jetzt kommt es darauf an, wie bei einem weichen Wärter bei der Bundesbahn, wenn der merkt, oh, die Weiche ist falsch gestellt, der Schnellzug braust heran, kann sich der noch lang besinnen. Im gleichen Augenblick die Weiche noch richtig stellen, dann geht es in Ordnung. Wenn nicht, eine Viertelsekunde zu spät, die Katastrophe ist sicher. Das heißt für uns, jeden Sorgengedanken und jede Belastung, die auf uns gelegt wird, im ersten Augenblick gleich übergeben, gleich ihm überlassen. So. Und das geht in der Kraft des Blutes des Christus, das ist seine Seele, die er ausgeschüttet hat in den Tod, damit unsere den Tod verfallenen Seelen durch seine Dahingabe als Lösegeld für unsere Seelen frei seien, sogar ins Leben gezeugt werden können. So haben wir gehört, in Punkt 1, Thema 1, Geheimnisse Gottes. Heute Abend, Thema 2, Evangelium. Unser Gesamtthema oder mein Gesamtthema, Geheimnisse des Evangeliums für die Endzeitgemeinde. Drittes Thema morgen früh. Ich habe mir vermerkt, innerlich getrieben, bewegt, dass ich zuerst heute Abend eine Ergänzung zum Dienst von heute früh zu bezeugen habe. Nämlich ein Beispiel nun für eines der Geheimnisse der 27 im Neuen Testament, damit wir an einem Beispiel wenigstens die Funktion der Zusammenhänge erleben können. Und da wählen wir aus das Gleichnis vom Unkraut im Weizen, und da darf ich nur eine Viertelstunde höchstens dazu verwenden. Ja, für diesen Zusatz, für diese Ergänzung von heute Vormittag. Matthäus 13. Dieses Gleichnis kennen wir ja schon von der Sonntagsschule, oder so der Herr Gnade gegeben hat, von Kindesbeinen an. Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel, bei den anderen Evangelisten, das Reich Gottes, ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging hinweg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, also erst bei der letzten Ausreife-Etappe, und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Erst da konnte festgestellt werden, die Hälfte ist da nicht Weizen, sondern unheimliches Unkraut. So raffiniert war die Saat gewählt. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sprachen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen, das Unkraut für sich ausraufen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit demselben den Weizen ausraufet. lasst es beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lese zuerst das Unkraut zusammen, bindet es im Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Wir haben gehört, ich lese noch mal genau, Gleichnisse hatte Jesus zu wählen und zu den Volksmengen zu reden, damit erfüllt würde, Matthäus 13, 35, was durch den Propheten geredet ist, welcher spricht, ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Verborgen wurde. In den Gleichnissen sind also Dinge enthalten, die nur für Gott und den Sohn im Heiligen Geiste vor Grundlegung der Welt schon bekannt waren, vorgesehen waren, die er aber vor allen Geschöpfen von Grundlegung der Welt an, vor Engeln und Menschen verborgen hat. Ich darf nur sagen, warum. Erstens, weil es sich um so hochheilige Dinge handelt, von denen Gott wusste, da wären die heiligsten Engel und die frömmsten Menschen nicht imstande, das würdigerweise zu fassen oder gar damit umzugehen. Zweitens, weil es sich um Geschehnisse, Gerichte handelt, die so unvorstellbar böse sind, satanisch sind, da wollte Gott seine Geschöpfe verschonen, das schon gleich von Anfang an hören zu müssen, wissen zu müssen. Nun, das Gleichnis haben wir gehört vom Unkraut im Weizen. Die Frage, ja, wie heißt da nun die göttliche Auslegung? Eine wichtige Bemerkung. Diese Gleichnisse Jesu, Gottes, sind dann richtig ausgelegt, wenn wir ihnen die Ehre lassen, die Gott ihnen zugeteilt hat, nämlich, dass es sich hier um mathematische Gleichungen handelt. Wir sind in der Schule einmal geplagt worden mit A gleich B plus C plus D und so weiter. Dann stimmt die Gleichung. Wenn ich die eine Seite A vervielfache, sagen wir mal um 10, 10a, stimmt die Gleichung noch, wenn ich es auf der anderen Seite lasse, wie es bis jetzt war? Ne? Dann macht die Waage so, ne? Oder so. Ja. Dann muss ich auf der anderen Seite auch alle Einzelwerte um das Zehnfache erhöhen, multiplizieren. Stimmt es dann wieder? Aha. Wenn jetzt Jesus erklärt dann in der Auslegung, zum Glück hat er selber da Punkt für Punkt ausgelegt, der den guten Samen sät, der ist des Menschen Sohn, der Sohn Gottes. Aha. Was hat er jetzt gemacht? Im Gleichnis erscheint vorerst ein gewöhnlicher Mensch, wie wir. Den erhebt er jetzt aber in der Auslegung zu dem zweithöchsten Geistwesen, dem Sohne Gottes. Aha. Auf der einen Seite. Dann sind alle anderen Figuren und Gegebenheiten in dieser weit verbreiteten Gleichung Gottes auch alle in gleicher Weise zu erhöhen, in die Ebene, in der Ebene ausgelegt zu sehen, die dann der Ebene entspricht, wo ein Mensch, gewöhnlicher Mensch, nun des Menschen Sohn Christus darstellt. Wie legt Christus das, Jesus das aus? Vers 36. Dann entließ er die Volksmengen, zu denen er nur in Gleichnissen redete, und kam in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, Christus. Der Sohn Gottes. Der Acker aber ist der Kosmos, die ganze Schöpfung. Unter Kosmos versteht die Bibel genau das, was die Wissenschaft versteht. Das Weltall der Schöpfung. Aha, stimmt jetzt. Jetzt ist der gewöhnliche Mensch zum Sohn Gottes erhoben worden in der Auslegung. Und dann ist ein gewöhnlicher Acker eines Bauern erhoben zu was? Zur ganzen Schöpfung dieses Sohnes Gottes. Der Acker aber ist der Kosmos. Der gute Same aber, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Und jetzt, vorher da kam ein feindseliger Mensch, hat das Unkraut gesät. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Aha, ist das auch eine hohe Majestät? Aha. Kennt unser Gott also auch mathematische Gleichungen? In die Werte eingesetzt werden können, damit dann ganz praktische Resultate resultieren. Der feindselige Mensch wird her zum Teufel, dem Gott und Fürsten dieses Zeitalters erhoben. Und das, der Acker, das ganze Weltall der Schöpfung. Und der gewöhnliche Mensch, dem der Acker gehörte, ist der Sohn Gottes. Aha. Jetzt darf ich schnell zurückblenden ins Alte Testament. Da erscheint ein gewöhnlicher menschlicher König, nämlich der König von Tyrus. Der wird als Mensch bezeichnet. Gewöhnlicher Mensch. Aber ein gewaltiger König, der von Tyrus aus, der Halbinsel, der hat das die Halbinsel Tyrus zu einem Paradiesgarten gemacht und von dort aus das ganze Mittelmeer beherrscht. Und diesen König von Tyrus, als Mensch wie wir vom Weibe geboren, nimmt jetzt der Geist Gottes dort als Modellvorführung und beschreibt nicht den, sondern nur deutet immer auf den, meint aber keinen geringeren als der zum Satan gewordene, von Gott als schirmender Cherub geschaffene Erstlingsgeschöpf wird dort beschrieben. Also, von hier aus beleuchtet. Zurück hierher. Die Ernte aber, und jetzt wird es interessant für heute, ist die Vollendung dieses Zeitalters. Ja. Ist das auch gewaltiger als eine schöne Weizenernte Ende Sommer oder im Sommer? Die Vollendung dieses Zeitalters ist zu verstehen nur bei dem kurzen Begriff: Wartet bis zur Zeit der Ernte. Aha. Jetzt haben wir schon eine Antwort. Warum geht es 2000 Jahre? Und sieht schlimmer aus als je, wenn vor 2000 Jahren die Versöhnung stattgefunden haben soll und die Erlösung. Die Schrift gibt genau Antwort weiter. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Und jetzt, die Schnitter aber sind Engel. Aha. Jetzt beginnen wir schnell hier am Schluss. Ah, die Schnitter sind also als Zauber nicht mehr gewöhnlich Menschen, ne? Sondern auf einmal Engel. Sind das auch himmlische Wesen? Jawohl. Was machen diese Schnitter? Erstens, die schneiden beides gleichzeitig, aber erst wann? Zur Zeit der Ernte, wenn alles vollkommen ausgereift ist, Unkraut und Weizen. Unter Weizen versteht die Schrift die in Christo erfundenen Juden oder Israeliten. Unter Unkraut versteht die Schrift die Juden, die Israeliten, die Menschen, die sich dem Satan verschrieben haben oder eben wie er den Juden direkt sagt, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert. Das ist die andere Sorte gewaltig. Und da lässt Gott beides wann ausreifen? Am Ende dieses Zeitalters. Das ist die Ernte. Und jetzt, wer sortiert? Erstens sind es Engel, die schneiden, die Gerichte durchführen. Stimmt das? Buch der Offenbarung. Nicht der Herr selber, nicht der Herr Jesus, nicht Gott und nicht der Heilige Geist, sondern immer nur Engel. Immer. Die Posaunenblasen, die Zornschalen gießen und so weiter. Engel, Engel, Engel. Schneiden. Und dann, wenn geschnitten ist, wer sortiert? Engel. Also Geschöpfe hochheiliger Natur, die aber die Fähigkeit nicht besitzen, die ihnen nun zum Richten unterstellten Geschöpfe, in denen ins Herz sehen zu können. Und weil Engel hier richten, sortieren und richten, scheiden, was kommt ins Feuer und was wird in die Scheune gesammelt, müssen die Menschen, die Geschöpfe, die einem solchen, versteht mich jetzt recht, englischen Gericht unterstellt sind, die müssen gute Werke präsentieren. Und wenn da keine sind, dann kommen die ins Feuer. Und diesen Dienst hat Gott dem Apostel Jakobus zugeteilt. Wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt und gerettet wird, nicht aus Glauben allein. Ist Paulus auch der Meinung? Nein. Wie ist denn bei uns? Schickt da der Herr auch Engel vor sich her? Wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit, wird er seine Engel sammeln von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen und sie gehen, schickt er vor ihnen, vor sich her. Und dies schneiden und die sortieren. Und deshalb müssen diejenigen Geschöpfe, die diesem Gericht verfallen sind, unterstellt sind, Werke präsentieren. Und wenn der Herr für uns kommt, wie viele Engel sendet er voraus? Nicht einmal ein Erzengel. Er kommt selbst. Er selbst, und zwar nur in der Stimme eines Erzengels. Was ein Erzengel sonst macht, macht er selbst. Und alles nur er selbst. Wenn der Herr für uns kommt, dann hat kein Geschöpf irgendetwas dazu. Kann dabei sein, nur wir durch die Gnade Gottes auserwählt vor Grundlegung der Welt, als Gott selbst noch keine Werke getan hat. Zurück zu dem Gleichnis, ganz kurz zurückgeblendet. Engel sind, die Schnitter sind Engel. Unkraut, Weizen reift aus bis zur Ernte. 40 Jahre Wüstenwanderung war nicht nur um des Unglaubens Israels willen von Gott bestimmt worden, sondern weil die Sünden der kananitischen Nationen noch nicht voll, das Maß der Sünde der Kananiter war noch nicht voll. Und jetzt lässt Gott global, universal das Maß der Sünde voll werden und dann kommt das Gericht plötzlich, wer weiß wie bald, wie es war in den Tagen Noahs. Der Acker aber ist der Kosmos. Also seht, nicht nur irdisch, sondern nicht nur global, sondern universal geschehen jetzt die Dinge in unseren Tagen. in unseren Jahren. Wer den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Wunderbar. In Israel. So. Ein Beispiel. Jetzt verstehen wir, warum Gott seine Geschöpfe verschonte, von Grundlegung der Welt an diese Dinge schon von Anfang an wissen zu müssen. Kenntnis zu haben und andere Dinge in den Gleichnissen, die sind genauso anbetungswürdig und so hochheilig, dass Gott deshalb Zurückhaltung geübt hat. Jetzt unser Thema. Evangelium. Ah ja, Bruder Mohl, wir sind ja dem Evangelium unterstellt und freuen uns über das Evangelium. Im Griechischen Euangelion, zu Deutsch Frohe Botschaft. Jetzt haben wir erstens einen Ausdruck, der heißt Evangelium der Zeitalter oder äonisches Evangelium. Evangelium aller Zeitalter. Wo finden wir das? In Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Unmittelbar, bevor die Stunde des Gerichts, die große Drangsal hereinbricht über die gerichtsreif gewordene Menschheit und Geschöpfe, verfügt Gott in seiner Treue und Herablassung auch gegenüber all denen, die gegen ihn angetreten sind, mit satanischen Kräften, wie wir nun in Offenbarung 14, Vers 6 und 7 lesen. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das äonische Evangelium hatte, zu Deutsch das Evangelium der Zeitalter. Wir werden sehen, Evangelium Gottes, das Gott durch alle Zeitalter schon hat laufen lassen und laufen lässt. Nämlich. Und jetzt, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind und jeder Nation und Stamm und Sprache und Volk. Also wer hört es auf der Erde nicht? Das ist deutlich hier. Niemand hört es nicht, dieses äonische Evangelium. Indem er mit lauter Stimme sprach, erstens, fürchtet Gott, zweitens, gebt ihm Ehre. Jetzt kommt die Begründung, warum diese Orientierung an eine gottlos gewordene Menschheit. Denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Wer weiß es jetzt, dass die Stunde, und zwar die letzte Stunde des Gerichts der großen Drangsal gekommen ist. Wer weiß es jetzt? Bevor sie läuft? Die ganze Menschheit. Stimmt es also, dass Gott immer, wenn die von ihm bestimmte Zeit und Stunde herangekommen ist, er es vorerst den Seinen offenbart? Und hier sogar wem? Alle. Weil die Stunde so schrecklich ist, dass keiner sagen kann, wenn ich noch einmal gewarnt worden wäre, dann hätte ich Buße getan. Damit keiner das sagen kann. Erstens, Inhalt des Evangeliums aller Zeitalter, fürchtet Gott. Zweitens, gebt ihm die Ehre. Und drittens, und betet den an, der die Himmel und die Erde gemacht hat. Und das Meer und die Wasserquellen. Was steht da vom Glauben an den Herrn Jesus? Gar nicht. Ist unser Gott wunderbar in seiner Herablassung gegenüber all seinen Feinden, dass er sie in seiner Treue ihnen gegenüber tadellos in Bezug auf Zeit und Stunde orientiert. Stimmt's?
Jawohl.
Begriff äonisches Evangelium, Evangelium der Zeitalter. Zweiten Zeugen brauchen wir natürlich in der Schrift. Psalm 145, Vers 13. Elberfelder, Vers 13. Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter und deine Herrschaft durch alle Geschlechter hindurch. Ist das ein zweiter Zeuge?
Jawohl.
Aha. Gott hat je und je nicht mehr von einem gefallenen Menschen, von einer gefallenen Menschheit erwartet, als er erwarten durfte und konnte. Aber von jedem Menschen kann er erwarten, dass er auf die Suche geht, weil er in das Herz jedes, auch jedes gefallenen Menschen, wie wir lesen, die Ewigkeit gelegt hat. Die Sehnsucht nach Glückseligkeit und ewigem Leben. Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter und deine Herrschaft durch alle Geschlechter hindurch. Liebe Geschwister, sagen wir ja nicht mehr, niemand kommt zu Gott als nur durch Jesus Christus. So, Bruder Muhl, bist ganz sicher.
Jawohl.
Wie heißt das Wort? Niemand kommt zum Vater als nur durch den Sohn Jesus Christus. Stimmt's jetzt?
Jawohl.
Hört Gott den schwarzen Raben schreien, wenn er Hunger hat? Kümmert sich Gott auch um das Vieh? Hört Gott irgendeinen Hilferuf eines Geschöpfes nicht?
Ja, wir Frommen sagen, ja, natürlich, wenn er nicht glaubt, dann nicht.
Wieder gilt, meine Gedanken sind nicht eure frommen Gedanken. Meine wunderbaren Wege sind nicht eure Wege. Das wäre eine bedauernswerte Schöpfung, wenn sie der Frömmigkeit der Frommen übergeben worden wäre. Habe ich auch wieder was gesagt. Das Evangelium des Reiches Gottes. Ah nein, jetzt sind wir am noch ein Wort, Evangelium der Zeitalter. Wie Gott sich da erlaubt, praktisch zu handeln, was uns wieder gar nicht passt, lesen wir in Römer 2, Vers 7. Römer 2, Vers 7. Denen, den Menschen, die mit Ausharren in gutem Werke Herrlichkeit und Ehre und Unverwesslichkeit suchen. Was gibt er denen? Denen gibt er äonisches Leben, ewiges Leben. So, für was haben wir denn geglaubt? Und alles noch auf uns genommen? Wenn ich auf die Suche gehe nach Ehre, was gebe ich dann gleichzeitig zu? Dass mir die gründlich fehlt. Aber da drin ist ein Trieb, eigentlich möchte ich gerne ein ehrenhaftes Leben führen. Wer auf die Suche geht nach Herrlichkeit, gibt gleich dem Tode verfallen. Hoffnungslos. Was liegt da vor? Erstens Aufrichtigkeit und zweitens genau das ausgeführt, was Gott auch im gefallenen Zustand von jedem Menschen erwarten kann, dass er auf die Suche nach ihm geht.
Und wer das tut, kein Wort von Jesus Christus, vom Glauben an Jesus Christus und dergleichen Ordnungen für uns, denen gibt er äonisches Leben. Das heißt praktisch, die kommen ins tausendjährige Reich. Das ist ein Stück äonischen Lebens. Weiter. Das ist Punkt 1. Evangelium aller Zeitalter. Mit ihren Inhalten kurz darauf hingewiesen. Noch einmal. Evangelium der Zeitalter. Erwartet Gottesfurcht, den Schöpfer ehren, ihn anbeten. Zweitens, jetzt kommt der Ausdruck, das Evangelium des Reiches. Das Evangelium des Reiches Gottes. Das ist schon auf einer zweiten Stufe. Matthäus 4, Vers 23. Lukas 16, Vers 16. Apostelgeschichte 8, Vers 12. Schlagen wir auf Lukas 16, Vers 16 als Beispiel. Bin da bei Johannes geladen, deshalb hat es gelandet, deshalb hat es nicht gestimmt. Lukas 16, 16. Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes, den Täufer. Von da an wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt. Darf nicht weitergehen. Von da an wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt. Und so alle die vielen anderen Stellen, die wir in den Evangelien finden. Dann haben wir zwei Stellen. Matthäus 24, Vers 14 und Markus 13, Vers 10, wo Jesus spricht, als Antwort auf die treffende, gut formulierte Frage der Jünger: Herr, welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters und das Zeichen deiner Wiederkunft am Ende dieses Zeitalters? Jesus gibt die Antwort in Matthäus 24, in Lukas 21, in Markus 13 und jedes Mal sagt er, wenn er dann dort angekommen ist, nach dem Zeitpunkt, um den ihn die Jünger gebeten hat, mit einem Zeichen, bevor jetzt das Ende oder wann das Ende dieses Zeitalters herangekommen ist, dann muss und wird dieses Evangelium des Reiches noch einmal allen Nationen auf dem ganzen Erdenrund verkündet, aber nicht mehr zum Glaubensgehorsam, wie Paulus für uns, sondern nur noch zu einem Zeugnis für alle Menschen auf dem ganzen Erdenraum. Dann, dieses Evangelium des Reiches wird noch einmal verkündet werden auf dem ganzen Erdenrund zu einem Zeugnis und dann ist das Ende gekommen, die große Drangsal. Wäre viel zu diesem Geschehen zu sagen, genügt. Dieses Evangelium des Reiches wird nicht von uns verkündet, da sind wir nämlich nicht mehr da, sondern von Söhnen des Reiches, von denen wir haben ja abgelesen, der gute Same sind die Söhne des Reiches. Das sind christusgläubige Juden, die in den ersten 3,5 Jahren und schon vorher dieses Evangelium des Reiches Gottes, Reich der Himmel ist vorerst das tausendjährige Reich, das verkündet wird, mit all dem ihm von Gott zugeteilten Spezialordnungen. Das wird nochmal verkündet. Denn wir sind dann schon weg. Die Entrückung schon vollzogen. Und jetzt habe ich eine Zusammenstellung. Und die lese ich kurz. Nämlich das Evangelium des Reiches, und jetzt kommt dann das dritte, der dritte Begriff, das Evangelium des Reiches Gottes und jetzt das Evangelium der Gnade Gottes. Da denken wir, ja, das ist doch das Gleiche. Längst nicht. Gewaltige Unterschiede. Von denen hören wir jetzt. Erstens, das Evangelium des Reiches läuft unter Gnade Gottes und Gesetz vom Sinai. Das Evangelium des Reiches läuft unter Glauben und Werken. Jakobus. Also Apostelgeschichte 21,20. Gnade und Gesetz. Paulus kommt zum letzten Mal nach Jerusalem. Wir wissen, was ihm dann passiert ist, ihm widerfahren ist. Jakobus spricht zu ihm: Wir hören von dir, dass du unter den Nationen wieder Mose und das Gesetz redest. Nicht, Bruder Paul, das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht. Kann doch nicht stimmen. Du siehst, Zehntausende der Juden sind gläubig an deinen Jesus und alle sind einfach für das Gesetz. Währenddem das Evangelium der Gnade duldet nur Gnade und Glauben. Ohne Gesetz und ohne Werke, um gerechtfertigt und gerettet zu werden. Weil wir es nur mit dem Herrn selbst zu tun haben. Und der Herr selbst richtet nicht nach dem Sehen seiner Augen und spricht nicht recht nach dem Hören seiner Ohren. Ja, wie will er denn noch richten? Er richtet nur so, wie er unser Herz kennt. Denn nur er allein ist fähig, das zu erforschen, was wir da drin manipulieren, tun und lassen. Und dann nur die Dinge, die der Mensch da drin tut und lässt, unsere Sache des Menschen ist, ist Gott gerecht, dass er nur dort zu richten beginnt, wo jemand, ein Geschöpf, etwas dafür kann. Das sind nur die Entwürfe des Herzens, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens und so weiter. Das Evangelium des Reiches befasst sich in der Hauptsache mit Sachwerten. Das Evangelium der Gnade Gottes mit Personalwerten. Die Erwartung des Evangeliums des Reiches, wie Petrus schreibt, wir erwarten neue Himmel und Erde, war erst Sachwerte. Was erwarten wir, liebe Geschwister? Schon falsch die Frage. Wen erwarten wir? Den Herrn selbst. Das Evangelium des Reiches hat besondere Ordnungen, weil es sich an ein Volksganzes, nämlich ganz Israel, wendet. Das Evangelium Gottes hat deshalb ganz andere Anordnungen praktischer Art, weil es sich an einzelne Menschen aus allen Nationen heraus gefischt. Die 12 fischten mit großen Schleppnetzen, lesen wir. Einem Netz 153 große Fische. Und was ist Paulus für ein Fischer? Angelfischer. Einzeln heraus. Das Evangelium des Reiches mit seinen Ordnungen hat Gott erst von Grundlegung der Welt an gesetzt. Das Evangelium der Gnade Gottes begann wann? Schon vor Grundlegung der Welt. Als es noch keine Werke gab, auch vor Gott, sind wir auserwählt worden. Denn die Werke sind geworden erst von Grundlegung der Welt an. Und da ist das Evangelium des Reiches festgelegt worden, erst von Grundlegung der Welt an. Typisch für das Evangelium des Reiches sind vorerst weitgehend irdische Verheißungen. Während wir mit überhimmlischen Segnungen und Verheißungen unausforschlicher Natur gesegnet sind, mal ganz praktisch, im Evangelium des Reiches gilt, verkaufe alles, was du hast. Deinen ganzen Besitz. Und mache was mit dem Erlös? Und stelle es den Aposteln zu Füßen zur Verfügung. Alles. Ein Ehepaar damals hat überlegt, so genau wird es nicht darauf ankommen, ob wir 100% des Erlöses bringen oder nur 90. Da haben sie soweit richtig überlegt. Aber was haben sie dann getan unter dem Evangelium des Reiches? Die haben getan, wie wenn sie auch 100% brächten, also geheuchelt. Und das hat schon genügt, nicht? Dass zuerst der Mann, dann die Frau tot umsanken. So wird es sein im tausendjährigen Reich. Kleinste Gesetzesübertretung und schon am anderen Morgen lebt der Betreffende nicht mehr. Besitz. Liebe Schwestern, wer von euch hat noch einen zweiten Rock im Schrank? Warum lacht ihr jetzt? Ihr Häuslerinnen? Da müsstet ihr ja alle ein schlechtes Gewissen haben. Ich darf gleich darauf hinweisen, was Paulus dem Timotheus schreibt. Den Reichen in diesem Zeitalter der Gemeinde Jesu Christi, des Evangeliums, der Gnade Gottes, wo nur Einzelne herausgerettet werden, können doch nicht Ordnungen für ein Volksganzes jetzt angewendet werden. Wenn in Israel alle alles verkauft haben, dann war allen geholfen. Und es zu Füßen der Regierung, der geistlichen Regierung oder Führerschaft übergeben haben. Was gilt für uns? Das Wort ist so wunderbar, das darf ich nicht unterschlagen oder nur stottern, daher stottern. Das steht in einem der Timotheusbriefe. Ja, 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf Äon. Sonst müsste man auch übersetzen in der gegenwärtigen Ewigkeit. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf, also unserem Zeitlauf, gebiete erstens nicht hochmütig zu sein. Ist das ein reicher Bruder? Ist da Gefahr, dass er hochmütig sein könnte? Nicht nur Gefahr, sondern ganz, ohne weiteres. Erstens nicht hochmütig zu sein. Zweitens noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Seht, das ist geistlich beurteilen. Sondern auf Gott Hoffnung zu setzen, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Können wir da Ja sagen auf der Langensteinbachhöhe? Weiter. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam. Und jetzt kommt eine entsprechende Konsequenz. Indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln. Aha. Also wenn ich mit dem Mammon und der Ungerechtigkeit so mache, so, freigebig, mitteilsam, so, was kann ich dann erleben? Ich gebe jetzt Zeugnis aus der Praxis. Dann staune ich, wie mir alles, der Herr alles, meinen Geldbeutel füllt. Ich kann immer wieder so machen. Ich könnte da Zeugen anführen, aber das ist ja nicht nötig. Aber es kommt noch gewaltiger. Also wenn wir so machen, sind wir sicher, dass wir ein gesichertes Alter haben. Wenn wir so machen, dann ist ganz ungewiss. Jetzt kommt der Höhepunkt. indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen. Ja, kann man, wenn man so freigebig ist und mit guten Werken, kann man dann dadurch, dass diese Werke das wirkliche Leben, das unauflösliche Leben in Christo erwerben. Ja, so steht es ja auch nicht da. Das heißt praktisch, in dem Maße, wie ich in Bezug auf Mammon der Ungerechtigkeit frei bin, in dem Maße bin ich fähig, das wirkliche Leben, das Gott mir in Christo geschenkt hat, praktisch zu ergreifen. In kleine Münzen. Handhaben zu können. Ich bin noch nicht fertig, es ist ja bald halb. Ich habe noch einiges vor, also darf ich 5 oder 10 Minuten übermarken?
Wenn du nicht mehr machst, ja.
Was?
Dann wird der Tee kalt.
Also wird der Tee kalt.
10 Minuten sind gestattet.
Danke schon. Also. Aha. Die 12 Apostel mit dem Evangelium des Reiches wurden von Jesus Christus in seiner Erniedrigung in Menschengestalt berufen. Der Apostel Paulus auch. Der Apostel Paulus wurde, wie die Schrift sagt, von einem ganz anderen gerufen und berufen. Von dem erhöhten Christus Jesus, dem Gott einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist, in dem schon eine ganze neue Schöpfung für alle Geschöpfe gesichert ist, wo Werke und Gesetz nichts mehr zu melden haben. Habe wieder deutlich geredet. Für das Evangelium der Gnade Gottes ein auserwähltes Rüstzeug, um die Glieder des Leibes des Christus zu rufen. Im Evangelium des Reiches spielen Engel eine Hauptrolle. Im Evangelium der Gnade Gottes wird ständig vor Engeln gewarnt. Und wenn ein Engel vom Himmel käme und euch ein anderes Evangelium verkündigte als ich, der sei verflucht. Und damit wir nicht meinen Paulus, denn Paulus sei der Gaul durchgebrannt mit ihm, wiederholt er das. Wiederum sage ich. Bei uns gilt der Herr selbst, er allein. Beim Evangelium des Reiches ist alles offenbar. Die Stadt, die auf dem Berge ist, Jerusalem, kann nicht verborgen bleiben. Das Evangelium des Reiches ist vor aller Welt offenbar. Handelt sich um sichtbare, hörbare, mit unseren Sinnen wahrnehmbare Dinge. Das Evangelium der Gnade Gottes fängt erst dort an zu wirken, wo unsere Sinne nicht mehr mitkommen. Die Welt sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Jakobus schreibt, zeige mir deinen Glauben. Ich muss da was sehen. Kosmisch orientiert. Und das Evangelium der Gnade ist ein Geheimnis. Vor Engeln und Menschen verborgen. Begann mit Golgatha zu laufen und hört mit der Entrückung der Gemeinde auf. Im Evangelium des Reiches spielen die Geschlechtsregister eine grundlegende Rolle. Und bei uns? Mit Altweiberfabeln und endlosen Geschlechtsregistern befasste dich nicht, Timotheus. Ist das ein Unterschied? Im Evangelium des Reiches sind die kosmischen, heute laufenden kosmischen Gesetze noch im Gang. Bei uns nicht mehr. Bei uns gilt das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu, nicht von dieser Schöpfung. Wir haben gelernt, gestern oder heute früh, im Evangelium des Reiches, das sind Geheimnisse des Reiches, bei Paulus 20 geistliche Geheimnisse. Evangelium des Reiches ist geografisch gebunden. Evangelium der Gnade kennt keine Grenzen, keine geografischen Beschränkungen. Alle Nationen bei uns, im Evangelium des Reiches, gilt Thron Gottes und Herrschaft Gottes, Gerechtigkeit und Gericht, sind seines Thrones Grundfeste, was gilt bei uns? Wenn Christus eines Tages eine wiederhergestellte Schöpfung dem Gott und Vater übergibt, dann tut Gott jede Herrschaft und jede Gewalt und jede Thronsherrlichkeit und dergleichen mehr weg. Da will er nur noch Vater sein. Bin am Ende Thronherrschaft hier bei uns weggetan. Und jetzt Evangelium. Evangelium der Gnade Gottes, von dem haben wir jetzt sehr viel gehört. Die Bibelstellen sind folgende. Das erste Mal, wo das vorkommt, Evangelium der Gnade Gottes, ausgerechnet dort in Apostelgeschichte 24, wo Paulus Abschied nimmt von den Ältesten von Ephesus. Und da heißt es, Paulus ließ die Ältesten von Ephesus an den Meerhafen Milet rufen, um keine Zeit dort in Ephesus in Asien zu verlieren. Warum? Denn Timotheus muss er schreiben, du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, die sieben Gemeinden sich von mir, meinem Evangelium der Gnade, abgewandt haben und haben sich wieder nach Jerusalem orientiert, unter Gesetz und Werke und Gnade. Und das ist das ganz anderes. Ja, Apostelgeschichte 20, Vers 24. Römer 2, 16, da spricht er von meinem Evangelium. Römer 16, 25, von meinem Evangelium. 2. Timotheus 2, Vers 8. 2. Korinther 4, Vers 3, unser Evangelium. 1. Thessalonicher 1, 5, unser Evangelium. Galater 1, 8, und wenn ein Engel mit vom Himmel käme mit einem anderen Evangelium, der sei verflucht. Galater 1, Vers 11, das Evangelium, das von mir verkündigt wird. Galater 2, Vers 2, das Evangelium, das Paulus unter den Nationen verkündet. Galater 2, Vers 7, mir ist das Evangelium für die Vorhaut zugeteilt worden. Und jetzt abschließend, ja, ich empfehle noch, wie unser lieber Bruder begonnen hat zu lesen, Epheser 3 zu lesen. Immer mein Evangelium, mir anvertraut und so weiter und so weiter. Wir schließen jetzt mit 1. Timotheus 1, Vers 11. 1. Timotheus 1, Vers 11. Ein Vers. Er spricht von der gesunden Lehre, Vers 11, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist. Noch einmal. Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Verkündige ich euch den vor Grundlegung der Welt Auserwählten und zum Leibe des Christus durch Gnade Gottes allein zuvorbestimmten, elendesten unter den Menschen. Amen.